Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Apropos Sportgeschichte. Welchen Platz werden die Winterspiele von Peking einmal in der Sporthistorie einnehmen? Wofür steht die gerade zu Ende gegangene Ausgabe der Spiele? Das wollte ich von Sporthistoriker Dieter M. Blecking wissen. Seine Antwort?
Für mich, aber auch wenn man die Gazetten jetzt mal scannt, nach dem Ende der Olympischen Spiele ein Tiefpunkt der Bewegung von den alternativen Gazetten oder von links bis zu den Konservativen, werden die Spiele in Peking so bilanziert, weil die olympische Idee, wie wir sie tradiert interpretieren, in Peking im Grunde ad absurdum geführt worden ist. Gerade heute auch noch in der Rede von Thomas Bach, der nochmal den Frieden und die Gleichheit beschworen hat, die Gleichheit aller, also abgesehen von ihrer Herkunft, abgesehen davon, wie sie aussehen. Das ist natürlich an dem Ort, an dem Bach gesprochen hat, tatsächlich eigentlich nur noch satirisch zu begreifen. Es sind ja nicht nur die Uiguren, die in der Zeit, in der Bach das gesagt hat, unter dem Stiefel sind. Es sind die Tibeter schon seit langer Zeit. Und es hat ja auch während der Spiele und vor den Spielen Versuche gegeben, gerade Kontakte zu Exil-Tibetern zu unterbinden. Es hat Razzien gegeben. Es ist natürlich weiter auch das Taiwan-Problem. Es ist Hongkong, die Unterbindung aller Versuche der Demokratiebewegung in Hongkong für den Vertrag einzutreten. Und es ist natürlich die Suspendierung der Menschenrechte in China. Was man ja kaum versteht, die Spiele sind ja vergeben worden an Peking in einer Zeit, als der Nobelpreisträger, der Friedensnobelpreisträger, der chinesische Friedensnobelpreisträger im Gefängnis saß, wo er auch bis zu seinem Tode geblieben ist. Und ausgerechnet dieses Land bekommt die Spiele. Es ist also ein ganzes Pandemonium an absurden Geschichten, die klar machen, dass der Olympismus tatsächlich inzwischen zu purer Ideologie geronnen ist.
Ist das der Blick aus dem häufig sehr kritisch eingestellten Deutschland auf die olympische Bewegung, oder würden Sie das auch weltweit so konstatieren, dass man da einen Tiefpunkt der olympischen Bewegung sieht?
Naja, das wäre zu arrogant jetzt zu behaupten. Ich hätte die gesamte Weltpresse gescannt. Es gibt eine Reihe von kritischen Statements dazu. Vielleicht sind wir Deutschen etwas stärker sensibilisiert, weil ein anderer Tiefpunkt ist ja 1936 in Deutschland organisiert worden. Auch da übrigens der Schulterschluss mit einer totalitären Bewegung. Und auch da ja absurde Geschichten, die ja häufig gar nicht gewusst werden. Also dass nicht nur die olympische Bewegung damals recht krisenhaft vor sich hin taumelte, sondern dass auch der Gründer der olympischen Bewegung, Baron de Coubertin, klamm war und aus Hitlers persönlichem Reptilienfonds aus einer schwarzen Kasse mit, ich glaube, 10.000 Reichsmark gesponsert wurde, was eine enorme Summe war. Also im Grunde erleben wir hier ein Déjà-vu, natürlich unter anderen Verhältnissen. Also Geschichte wiederholt sich nicht und wenn, dann eben nur als Komödie. Und ich würde sagen, wir haben eine Komödie erlebt. Das ist eigentlich ein guter Einstieg. Geschichte wiederholt sich nicht. Also keine Gleichsetzung der Nazi-Olympiade mit Peking. Aber Geschichte, wenn sie sich wiederholt, versucht zu wiederholen, wird zur Komödie, zur Farce. Ne?
Wird man irgendwann in näherer oder fernerer Zukunft sagen, in Peking ist dies und das passiert, so wie man sagt, in Los Angeles hat die Kommerzialisierung begonnen?
Also erstmal gibt es, wenn Sie mich so fragen, es gibt nichts, woran man sich an Peking erinnern woran man sich im Rekurs auf Peking erinnern wird. Also keine großen Bilder eigentlich. Die Spiele Die Spiele haben mich überhaupt nicht interessiert und ich bin nicht der Einzige. Da habe ich wieder in die Zeitung geguckt, Leute, die eigentlich immer interessiert waren, Journalisten, die eigentlich, obwohl sie keine Sportjournalisten waren, sich natürlich für die Olympischen Spiele interessiert haben. Das gehört zu unserem Leben und damit sind wir ja auch groß geworden. Die haben sich nicht interessiert und so ähnlich ging es mir. Ich habe also aus beruflichen Gründen immer hingeguckt, aber es sind keine großen Bilder da gewesen. Und das einzige Bild, was sich wirklich eingeprägt hat, war das des weinenden Kindes auf dem Eis, über das man jetzt nun lange, stundenlang extemporieren kann. Also ich meine, Valiyeva natürlich, das hat sich eingeprägt. Vielleicht, wenn es gut geht, könnten die Spiele einen Wendepunkt darstellen, weil das Maß an Ideologie, das Maß an Heuchelei, das Maß an Leugnen von Realität war noch nie so eindeutig fassbar. Man muss ja gar nicht viel erklären. Und ich würde von den Adepten einer olympischen Erziehung jetzt erwarten, dass die das ernst nehmen und tatsächlich Ideologiekritik des Olympismus in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht ist es ja eine Wende. Ich habe meine Zweifel. Die Spiele waren ja auch der Höhepunkt der Peinlichkeit mit der Büste für den IOC-Präsidenten Thomas Bach in Peking und immer wieder mit dem Rekurs auf das Juan Antonio Samaranch Museum und die Wahl von Juanito, also dem kleinen Samaranch, als Vizechef des IOC. Da geht die Farce geht da ja weiter, sodass meine Hoffnung vielleicht trügt.
Aber könnte nicht alleine durch die Ausrichterstädte einen Wendepunkt eintreten? Jetzt kommen Paris, Mailand und Los Angeles.
Ja, könnte. Ich sehe das auch. Wenn ich mich recht entsinne, ist das IOC das ja enorm verdient an diesen Geschichten. Ich las gerade noch, dass in Tokio die Einnahmen 6,7 Milliarden Dollar betragen haben. Über 4 Milliarden bleiben beim IOC hängen. Das IOC ist ja für Paris und Los Angeles sozusagen in Vorleistung gegangen, wenn ich recht entsinne, mit 1 Milliarde Dollar. Und beide traditionellen Ausrichterstädte könnten natürlich in der Tat zur Bewältigung der meiner Meinung nach schweren Krise der olympischen Bewegung, die sich in Peking abgezeichnet hat, einen Beitrag leisten. Also diese Hoffnung habe ich, denn die Spiele sind eine große Idee. Die Welt nimmt eine Auszeit. Und das vor die Hunde gehen zu lassen, wie es gerade in Peking passiert, können wir uns eigentlich angesichts der Lage nicht leisten.
Ein letztes Wort noch zu Thomas Bach. Sie haben ihn schon angesprochen, der deutsche IOC-Präsident. Er hat von erfolgreichen Spielen gesprochen, wie er das natürlich tun muss. Er hat aber das Wort Menschenrechte während der gesamten 2 Wochen vermieden und immer wieder die altbekannte Erzählung der unpolitischen Spiele bemüht. Heute dann das Werben für einen weltweit verteilten Impfstoff. Also hat er sich doch eigentlich selbst auf offener Bühne als doch politisch dargestellt.
Naja, es gab eine Pressekonferenz während der Spiele, auf der eine chinesische Sport- und Politfunktionärin ganz klar sich politisch geäußert hat. Eben das, was wir wissen über die Suspendierung der Menschenrechte, über die Lage der Uiguren, das sei also sozusagen, ich formuliere das in meiner Sprache jetzt, das sei Lügenpresse. Bach musste, auch als er sich zu der Kälte, mit der der russische Trainerstab das weinende Kind dann empfangen hat, als es auf der Eisfläche zusammenbrach, da hat er sich ja auch eine erstaunliche Wolte geleistet. Er musste etwas anbieten. Und Bach ist klug genug, um zu wissen, dass Friede, das immer strapazierte Plastikwort und dass die Gleichheit aller natürlich dort in Peking konterkariert wurde, schon mit dem Auftakt der Spiele und der Begegnung zwischen Putin und Xi Jinping. Er musste ein Signal setzen. Und das ist natürlich in dieser Situation, bietet sich das geradezu an. Also die Pandemie und die Forderung nach einem Impfstoff, da hatte das IOC immer auch eine gute Nase. Erinnern Sie sich an die Flüchtlinge, die Startrecht bekamen und ähnliche Geschichten. Also das sind so karitativ gemünzte Dinge, die man in die Manege wirft. Ja.